Die Nachrichten von SRF um 6 mit Sandro Peter. Bundesrätin Viola Amherd übergibt heute die Schlüssel des Verteidigungsdepartements. Nebst viel Kritik bekommt sie auch Lob, etwa für die Frauenförderung. Und in der Arktis gibt es so wenig Meereis wie noch nie seit Beginn der Messungen vor fast 50 Jahren. Das Wetter: Über dem Flachland liegt zuerst Hochnebel, sonst wird es ziemlich sonnig bei 14 Grad im Norden. Bundesrätin Viola Amherd übergibt heute symbolisch den Schlüssel des Verteidigungsdepartements an ihren Nachfolger Martin Pfister. Immer wieder musste Amherd in ihrer Amtszeit heftige Kritik einstecken. Für ihre Amtsführung etwa, wegen Personalfragen oder Rüstungsprojekten. Lob gibt's dafür für ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenförderung. Livia Mittendorp berichtet.
Viola Amherd habe die Frauenförderung in der Armee konsequenter und ernsthafter angepackt, findet Carmen Affentrange, Präsidentin des Vereins Frauen im Tarnanzug, kurz TAZ. Unter Viola Amherd wurde etwa die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity eingesetzt.
Sie hat mehr Ressourcen erhalten, als die Diversity-Stelle zuvor hatte, und auch mehr Schlagkraft erhalten. Also man hatte wirklich das Gefühl, hier wird auch etwas gemacht.
So wurde etwa im Herbst 2024 eine Studie zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Armee veröffentlicht. Das Ziel von 10% Frauenanteil in der Armee wurde während der Amtszeit von Viola Amherd in der Gleichstellungsstrategie der Armee verankert. Um den Anteil weiter zu erhöhen, hat der Bundesrat zudem kürzlich beschlossen, dass der Orientierungstag der Armee auch für Frauen obligatorisch werden soll. Diese Idee ist jedoch nicht neu. Bereits Amherds Vorgänger Guy Parmelin hatte das gefordert.
Zwei Meldungen aus Russland in der Übersicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine unter die vorübergehende Verwaltung der UNO zu stellen. Also dieses Land, gegen das er Krieg führt. Ziel sei es dann, während dieser Zeit demokratische Wahlen durchzuführen, bei denen eine handlungsfähige Regierung an die Macht komme, mit der Russland über einen Frieden verhandeln könne. Putin anerkennt die aktuelle Regierung nicht als legitimen Verhandlungspartner. Und Russland will seine Präsenz in der Arktis ausbauen und auch weitere Soldaten dort stationieren. Das kündigte Präsident Putin an. Damit wolle Russland auch seine Rechte gegenüber der NATO durchsetzen. Putin will zudem die Häfen in der Polarzone ausbauen. Um Rohstoffe wie Öl und Gas unter dem Eis der Arktis zu erschließen, sei Russland offen für Partnerschaften, auch mit westlichen Unternehmen. Wir bleiben gleich noch in der Arktis. Dort erreicht das Meereis jeweils kurz vor Ende des Winters seine größte Ausbreitung. Doch noch nie war die Eisdecke zu diesem Zeitpunkt so klein wie in diesem Jahr. Das sagt die US-Klimabehörde National Snow and Ice Data Center nach einer Messung. Vorläufigen Ergebnissen zufolge hat sich die arktische Eisdecke auf rund 14,3 Millionen Quadratkilometer ausgebreitet. Das ist etwa die doppelte Fläche Australiens. Das sei die geringste Ausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen vor fast 50 Jahren. Vom Nordpol nochmals in den Süden, nach Frankreich. Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy soll 7 Jahre ins Gefängnis. Das fordert die Staatsanwaltschaft im Prozess zur sogenannten Libyen-Affäre. Sarkozy wird illegale Wahlkampffinanzierung und Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll 2007 vom damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi 50 Millionen Euro erhalten haben für seinen Präsidentschaftswahlkampf. Als Gegenleistung habe Sarkozy Gaddafi unter anderem gute Geschäfte mit französischen Unternehmen zugesagt. Sarkozy bestreitet die Vorwürfe. Und Sport, Ski Alpin. Nach dem letzten Slalomrennen des Winters in San Valley in den USA ist klar, die Kroatin Srinka Ljutic und der Norweger Henrik Kristoffersen sind die Besten in dieser Disziplin. Sie gewinnen die kleine Kristallkugel. Den Gesamtweltcup gewonnen hat bei den Männern Marco Odermatt. Er stand bereits im Vorfeld als Sieger fest. Genauso wie die Italienerin Federica Brignone bei den Frauen. Die Börsendaten, geliefert von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,4% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 2,3%. Der Euro wird zu 95,21 Rappen gehandelt, der Dollar zu 88,23 Rappen. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Marisa Eckli.
SRF 2 Kultur.
Brioschi, das ist ein Blöterli-Granulat mit Zitronengeschmack und auch ein italienischer Komponist Antonio Brioschi, auch sehr frisch im Geschmack. Guten Morgen, am Mikrofon Florian Hauser hier. Musik in S-Dur von Brioschi. Das Ensemble Atalanta Fugiens hier mit einer Sinfonie in S-Dur von Antonio Brioschi an diesem Freitag, dem letzten Freitag im März. Karl Beermann, der Nächste, das ist ein oder der Sohn von Heinrich Beermann, Klarinettist. Clara Maria von Weber hat für diesen Heinrich Beermann sein Klarinettenkonzert geschrieben und der Karl Beermann, auch Klarinettist, wie der Vater, so der Sohn. Und von ihm hier ein kleines Stückchen für Klarinette und Klavier, Opus 30, das heißt Verlorenes Glück. Warum dieser Titel? Schwer zu sagen. Könnte genauso gut heißen Wiedergefundenes Klarinettenglück. Verlorenes Glück heißt dieses Stück für Klarinette und Klavier Opus 30 von Karl Beermann, hier mit Dario Cingales Klarinette und Florian Podgorianu Klavier.
Was lesen? Welches Buch als nächstes kaufen? Die SRF Literaturredaktion hilft.
Eine packende Geschichte.
Ein kleines Meisterwerk.
Wunderbares Buch.
Lakonisch und tiefgründig.
Eine wunderschöne Momentaufnahme des Lebens.
Jeden Monat wählt eine 50-köpfige Jury aus Kritikerinnen, Buchhändlern, Bibliothekarinnen und anderen Vertretern aus der Literaturwelt die 5 besten Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Mit besonderem Fokus auf Literatur aus der Schweiz.
Diese Erzählerin hätte man gerne zur Gefährtin.
Buchstabenmagie auf engstem Raum.
Muss man gelesen haben.
Eine fesselnde Lektüre.
Die SRF-Bestenliste finden Sie auf srf.ch/literatur. Und hier am Radio reden wir über die 5 Bücher des Monats am Sonntag um 11 auf SRF 2 Kultur.
Das Orpheus Chamber Orchestra mit einer Streicherserenade S-Dur von Josef Suk, wie ein böhmischer Sonnenaufgang diese Musik. Auch hierzuland geht sie gerade oder geht es gerade auf, unser Zentralgestirn, ohne dass wir alle nicht wären. Wäre noch interessant zu wissen, welche Lebensformen dank der Sonne noch so entstehen werden in den nächsten Milliarden Jahren. Wir werden ja dann wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr dabei sein. So, jetzt gibt's Musik von Ferdinand Huber, das ist ein Ostschweizer Romantiker. Da fliehen die Hirsche im tiefen Wald, ein Dreihörnerstück von Ferdinand Huber, F-Dur, ein Walzer hier mit Thomas Müller, Olivier Darbele und Daniel Lienhardt. Bis zu den Nachrichten jetzt noch ein Komponist, von dem es heißt, er habe eine schwächliche Leibesbeschaffenheit gehabt und ein düsteres Gemüt, und er ist auch nur 33 Jahre alt geworden. Matthias Georg Monn hier, ein Cellokonzert von ihm.
Thank you.
Gienkeras und das Freiburger Barockorchester in einem Cellokonzert in G-Moll von Matthias Georg Monn. Und eine Minute, noch eine ganz kleine Zugabe, ein bisschen Bach-Cellosuite mit Gienkeras. Damit wird es jetzt 6.30 Uhr, halb sieben. Guten Morgen.
Wir starten mit einer Schlüsselübergabe, und zwar der im VBS. Viola Amherd übergibt heute symbolisch an ihren Nachfolger. Es ist Zeit für eine Bilanz. Wir fokussieren dabei auf die Frauenförderung. Und später dann, die PostFinance kündigt Konten von Auslandsschweizern auf Kuba, sehr kurzfristig. Wir suchen nach möglichen Gründen. Dazu mehr nach einem ersten Ausblick aufs Wetter. Mario Sturni aus der Nachrichtenredaktion.
Heute ist es ziemlich sonnig bei 14 Grad. Über dem Flachland liegt aber zunächst noch Hochnebel. Im Süden ist es oft sonnig und noch wärmer mit 20 Grad.
Im Studio begrüßt Sie Salvador Attassoy. Heute um 10.30 Uhr übergibt Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd also den Schlüssel zu ihrem Büro symbolisch an Martin Pfister. Immer wieder musste Amherd heftige Kritik einstecken für die Amtsführung, etwa wegen Personalfragen oder Rüstungsprojekten. Lob gibt es dafür für ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenförderung. Was also hat sie in Sachen Frauenförderung in der Armee erreicht? Inlandredaktorin Livia Mittendorp.
Seit Anfang 2019 stand mit Viola Amherd erstmals eine Frau an der Spitze des Verteidigungsdepartements. Bei den Frauen, die Militärdienst leisten, habe das Hoffnung ausgelöst, sagt Carmen Affentranger, Präsidentin des Vereins Frauen im Tarnanzug, kurz TAZ.
Wir hatten den Eindruck, mit Viola Amherd als Verteidigungsministerin werden die Themen der Frauen in den nächsten Jahren nun hoffentlich in den Vordergrund rücken.
Sie findet, dass Viola Amherd die Frauenförderung dann auch wirklich konsequenter und ernsthafter angepackt hat als ihre Vorgänger. Das Ziel von 10% Frauenanteil in der Armee wurde während ihrer Amtszeit etwa in der Gleichstellungsstrategie der Armee verankert. In der Zeit, als Viola Amherd Bundesrätin war, hat sich der Frauenanteil in der Armee von 0,7 auf 1,6% erhöht. Die Trendwende kam aber nicht mit Amherds Amtsantritt. Die Entwicklung hatte schon in den Jahren davor eingesetzt. Um den Anteil weiter zu erhöhen, hat der Bundesrat kürzlich beschlossen, dass der Orientierungstag der Armee auch für Frauen obligatorisch werden soll. Auch diese Idee ist nicht neu. Bereits Amherds Vorgänger Guy Parmelin hatte das gefordert. Unter Viola Amherd wurde dafür eine Fachstelle Frauen in der Armee und Diversity eingesetzt. Das sei wichtig gewesen, sagt Carmen Affentranger.
Sie hat mehr Ressourcen erhalten, als die Diversity-Stelle zuvor hatte, und auch mehr Schlagkraft erhalten. Also man hatte wirklich das Gefühl, hier wird auch etwas gemacht.
Im Herbst 2024 wurde etwa eine Studie veröffentlicht zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in der Armee. Es sei ein erster Schritt, dass die Fakten nun auf dem Tisch sind, sagt Carmen Affentranger.
Was sich jetzt konkret schon verändert hat, ist schwierig zu sagen. Da braucht es jetzt wahrscheinlich noch viel Arbeit.
Aber sie hoffe, dass der Weg, den Viola Amherd in Sachen Frauenförderung eingeschlagen hat, nun auch fortgeführt wird.
Inlandredaktorin Livia Mittendorp. Wie sieht das eine Offizierin der Schweizer Armee? Celine Berner schreibt für die NZZ über Sicherheitspolitik und ist Fachoffizierin. Sie sagt, der eingeschlagene Weg stimme, es fehle aber noch ein gutes Stück bis zum Ziel. So sei beispielsweise die Infrastruktur nicht überall auf Frauen eingestellt.
Die Kasernen, die sind sehr alt, sie sind ausgelegt auf große Truppen in dem Sinne. Und da ist die Frage, was macht man denn mit zwei Frauen? Die können nicht in einen Schlafsaal, wo es 20 Betten gibt. Das macht wie auch keinen Sinn. Also das ist ein großes Thema. Und dort ist auch die Frage, wäre denn die Schweizer Armee überhaupt bereit, deutlich mehr Frauen unterbringen zu können?
Das sagt die Journalistin und Fachoffizierin Celina Berner. Zu weiteren Meldungen nun ins Ausland. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine, das Land, das er angegriffen hat, unter die vorübergehende Verwaltung der UNO zu stellen. Mario Stoni.
Während so einer UNO-Verwaltung müsste es laut Putin dann Wahlen geben, damit eine neue Regierung an die Macht komme, mit der Russland über einen Frieden verhandeln könnte. Mit dem Vorschlag einer Übergangsverwaltung spielt Putin darauf an, dass er die aktuelle Regierung nicht als legitimen Verhandlungspartner sieht, da der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky über das Ende seiner Amtszeit hinaus an der Macht geblieben ist. Allerdings gilt in der Ukraine seit dem russischen Überfall Kriegsrecht und so lange können gar keine Wahlen stattfinden.
Gemacht hat der russische Präsident diesen Vorschlag während eines Besuchs in der Stadt Murmansk, das ist nahe der Grenzen zu Finnland und Norwegen, und dabei hat er einiges gesagt.
Ja, Putin kündigte auch an, dass Russland seine Präsenz in der Arktis ausbauen und auch weitere Soldaten dort stationieren will. Damit wolle Russland auch seine Rechte gegenüber der NATO durchsetzen, denn Russland sei besorgt, dass NATO-Länder den hohen Norden immer öfter im Zusammenhang mit möglichen Konflikten nennen. Putin will zudem die Häfen in der Polarzone ausbauen. Um Rohstoffe wie Öl und Gas unter dem Eis der Arktis zu erschließen, sei Russland offen für Partnerschaften, so Putin, und das auch mit westlichen Unternehmen.
Eine weitere wichtige Meldung kommt heute früh aus Frankreich, denn dort steht der frühere Präsident Nicolas Sarkozy wegen seiner Wahlkampffinanzierung vor Gericht. Und nun hat die Staatsanwaltschaft eben Strafantrag gestellt.
Sie fordert eine Haftstrafe für Sarkozy, und zwar, dass er für 7 Jahre ins Gefängnis muss. Sie wirft Sarkozy illegale Wahlkampffinanzierung und Bestechlichkeit vor. Dabei geht es um die sogenannte Libyen-Affäre und diese geht zurück bis ins Jahr 2007. Sarkozy soll vom damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi 50 Millionen Euro erhalten haben für den Präsidentschaftswahlkampf. Als Gegenleistung habe Sarkozy Gaddafi unter anderem gute Geschäfte mit französischen Unternehmen zugesagt, so die Staatsanwaltschaft. Sarkozy selbst bestreitet diese Vorwürfe.
Wir kommen zu einem Wirtschaftsthema und zu dicker Post, die Auslandschweizerinnen und Schweizer in Kuba von der PostFinance vor kurzem erhalten haben. Wegen verschärften Wirtschaftssanktionen der USA werden ihre Konti dort geschlossen. SRF-Wirtschaftsredaktor Manu Rentsch hat die Kopie eines solchen Kündigungsbriefes erhalten. Er sagt, das Vorgehen der PostFinance sei legitim, es sei aber speziell, wie kurzfristig die Kündigung gekommen sei.
Das Konto der betroffenen Kundin wird innerhalb von 2 Wochen aufgelöst. Und ganz speziell ist auch, dass die Ein- und Auszahlungen aus dem Konto praktisch über Nacht sistiert werden. Das heißt, die Kundin kommt nicht mehr so einfach an ihr Geld. Und man stelle sich das mal vor, man ist im Ausland und plötzlich funktionieren die Zahlungen nicht mehr. Da ist man ja aufgeschmissen, wenn einem die Hausbank im Stich lässt. Aus dem Ausland ist es ja auch unmöglich, innerhalb von 2 Wochen eine neue Bank zu finden.
Rentsch nennt 2 mögliche Gründe für das Vorgehen der PostFinance.
Entweder hat die interne Kontrolle bei PostFinance Alarm geschlagen oder die amerikanischen Behörden haben direkt bei der vom Bund kontrollierten Bank Druck gemacht. PostFinance selber zeigt sich auf Anfrage bedeckt. Es gibt diesbezüglich keine Auskunft zum überhasteten Vorgehen. Und der Fall lässt vermuten, dass die Angst vor Donald Trump am Hauptsitz in Bern angekommen ist. Niemand will sich dort die Finger verbrennen.
Andere grosse Schweizer Banken hätten sich längst aus Kuba zurückgezogen, sagt Manuel Rentsch von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Und von der Wärme gehen wir nun in die Kälte. Denn jeweils kurz vor Ende des Winters erreicht das Meereis der Arktis seine größte Ausbreitung. Aber in diesem Jahr ist diese Eisdecke so klein wie nie zuvor.
Laut der zuständigen US-Behörde hat sich die arktische Eisdecke bis zum 22. März auf rund 14,3 Millionen Quadratkilometer ausgebreitet. Der Größenvergleich dazu, das ist in etwa die doppelte Fläche Australiens. Weiter werde sich die Eisfläche in diesem Jahr wohl nicht mehr ausbreiten, sagt die Behörde. Damit handle es sich um die geringste Ausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen vor fast 50 Jahren. Dann noch eine Meldung vom Sport. Vom Ski Alpin bei den letzten Slalomrennen des Winters in Sun Valley in den USA sind auch die Entscheide gefallen, wer in dieser Disziplin die kleine Kristallkugel gewinnt. Bei den Frauen geht diese an die Kroatin Srinka Ljutic und bei den Männern ist der Norweger Henrik Kristoffersen der Beste in der Slalom-Disziplin. Den Gesamtweltcup gewonnen hat bei den Männern Marco Odermatt. Er stand bereits im Vorfeld als Sieger fest, genauso wie die Italienerin Federica Brignone bei den Frauen. Zu den Börsendaten, übermittelt von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,4% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt ebenfalls und zwar um 2,4%. Der Euro wird zu 95,21 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,24 Rappen. Dann noch die Wetteraussichten. Heute wird es trotz Quellwolken ziemlich sonnig. Zunächst hat es aber ausgedehnte Hochnebelfelder über dem Flachland. Nach einem kühlen Morgen gibt es am Nachmittag dann rund 14 Grad. Im Süden ist es heute meist sonnig bei 20 Grad.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt es auch im Abo srf.ch/audio. Verantwortlich ist Simon Weber. Die Zeit 7:20.
SRF 2 Kultur. Mit Florian Hauser.
Hüpfende Bögen, hüpfende Tasten und hüpfende Finger. O Morgenstund, was willst du mehr? Einen schönen Freitag Ihnen. Thank you. Scherzo aus dem zweiten Klaviertrio von Louis Theodor Gouvy mit dem Münchner Klaviertrio. Und jetzt an dieser Stelle ein begeisterter Peter Tschaikowski. Der hat mal geschrieben, ungefähr eine Stunde am Tag orchestriere ich Mozarts Klavierstücke, aus denen bis zum Ende des Sommers eine Suite entstehen wird. Ich denke, diese Suite wird eine großartige Zukunft haben, dank der geglückten Auswahl der Stücke und des Neuheitswertes ihres Charakters, nämlich das Alte in moderner Form. Das schrieb er, dieser schwer begeisterte Tschaikowski, uns schwer selbstbewusste Tschaikowski, im Juni 1887. Und die Musik, die er sich vorgenommen hat, das ist diese.
Thank you.
Das Detroit Symphony Orchestra unter der Leitung von Nemi Järvi mit einem Menuett aus der Mozartianer Orchestersuite von Peter Tchaikovsky, wo er einige Klavierstücke orchestriert hat und dann in der Partitur geschrieben hat. Der Verfasser dieser Suite mit dem Titel Mozartianer hatte im Sinn, eine häufigere Aufführung dieser Perlen der musikalischen Kunst zu bewirken, die von der Form her zwar anspruchslos sind, aber von unerreichbarer Schönheit. Das Amphion-Bläser-Oktett mit einem Satz aus der Bläserpartita F-Dur, genannt La Chasse, von Antonio Rossetti. Waldorfpädagogik oder Demeterlandwirtschaft oder die Naturkosmetik von Veleda, da überall steckt Anthroposophie drin. Und diese Richtung, die hat ja Rudolf Steiner gegründet. Er ist am Sonntag, am 30. März vor 100 Jahren gestorben. Und dazu heute die 100 Sekunden von Sophie Ofer über Anthroposophie.
100 Sekunden Wissen.
Die Anthroposophie, ja wörtlich die Weisheit vom Menschen, sie will den Menschen als Ganzen betrachten, mit Körper, Geist und Seele. In der Waldorfpädagogik bedeutet das zum Beispiel, Kinder sollen nach ihrem eigenen Rhythmus lernen, mit viel Kunst, Bewegung und Musik. Im Demeter-Landbau werden strenge Bioregeln beachtet. Nachhaltig soll der Anbau sein und Ressourcen schonen. Das Anthroposophische daran, man setzt auf kosmische Kräfte sogenannter Präparate. Das sind Naturprodukte, zum Beispiel bestimmte Kräuter, die sollen als kosmischer Dünger Boden und Pflanzen bereben. Denn Rudolf Steiner war Esoteriker. Er behauptete, durch Hellsehen zu erkennen, dass es eine verborgene geistige Welt gibt. Durch die Anthroposophie könne man geistige Kräfte nutzen. In der Pädagogik, in der Landwirtschaft und auch in der anthroposophischen Medizin. Manche anthroposophischen Therapien stehen seitens der Wissenschaft stark in der Kritik. Es werden etwa pflanzliche Präparate gegen Krebs eingesetzt, obwohl ihre Wirksamkeit nicht empirisch belegt ist. Insgesamt hat die Anthroposophie ein eher problematisches Verhältnis zur Wissenschaft. Steiners esoterische Menschenkunde ist wissenschaftlich nicht haltbar und zum Teil rassistisch. Außerdem vermeiden manche Anthroposophen Medikamente und Impfungen, weil sie Krankheiten als Entwicklungschance für den Geist sehen. Die Anthroposophie ist also ambivalent. Sie inspiriert viele Menschen mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, aber sie beruht auf Ideen, die wissenschaftlich fragwürdig sind.
Thank you.
Ein Concerto in G-Moll von Baldassare Galuppi mit dem Concerto Köln. Genau 7 Uhr ist es.
Kulturnachrichten.
Im Studio Simon Puri mit den Kulturnachrichten. Die Wigmore Hall in London ist der Kammermusiksaal. Wer hier sein Debüt macht, der hat es geschafft. Ähnlich wie in der Scala in Mailand, die ja für die Opernsängerinnen und Sänger auch so ein Magnet ist. Ja, aber die Wigmore Hall hatte finanzielle Schwierigkeiten.
Ja, weil sie die Finanzierung durch den Arts Council England verloren hat. Doch dieses Problem ist nun gelöst.
Und wie?
John Gilhooly, der Chef der Wigmore Hall, hat 10 Millionen Pfund an privaten Spenden gesammelt, das sind umgerechnet 11,4 Millionen Franken. Und diese finanzielle Sicherheit ermöglicht es einer Institution nun, wie er sagt, künstlerisch ehrgeizig zu bleiben und als vitale und unabhängige Kraft im Musikleben weiterzumachen.
Bücher lesen und darüber reden ist wieder angesagt und die Social-Media-Plattform TikTok hilft dabei. Was erstmal irritierend klingt, ist messbar. Das sagen zumindest Auswertungen von TikTok zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control.
Auf TikTok wurden bestimmte Bücher zum Thema. Im vergangenen Jahr wurden über 25 Millionen davon allein in Deutschland verkauft, die eben da Thema waren. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor.
Und woher kommt dieser Hype?
Ja, Marketingleute sagen, das Image des Lesens, das verändere sich gerade. Leute wollten zeigen, dass sie lesen und über Bücher reden, heißt es. TikTok gewinnt demnach vor allem junge Leute, die sich von der klassischen Literaturkritik eher nicht so abgeholt fühlen. Laut Media Control zeigen die Daten ganz klar, Bücher, die auf TikTok viral gehen, haben einen messbaren Einfluss auf den Buchhandel.
Bücher lesen also bei vielen jungen Leuten wieder hoch im Kurs. Gut für den Buchmarkt. Anders sieht es da aus bei Fernsehserien. Da ist die weltweite Produktion drastisch zurückgegangen.
2022 blühte das Geschäft noch. Damals haben Filmproduzenten pro Quartal weltweit rund 800 neue Serien in Auftrag gegeben. Ja, und letztes Jahr waren es noch ein Viertel dann weniger. Das hat das Londoner Marktforschungsunternehmen Empire Analysis vorgerechnet.
Und was fällt weg?
Gespart werden vor allem bei Science-Fiction-Serien und bei Eigenproduktionen für das Kinderfernsehen. Produziert werden vorrangig Krimis und Thriller. Sie machen in Europa inzwischen fast ein Drittel des Programms aus.